Darüber spricht man nicht.
Oh doch, und wie wir das tun.
Im Pelvic Talk Podcast sprechen wir über die Geheimnisse des Beckenbodens
und zeigen dir, dass es definitiv nichts zu schämen und verschweigen gibt.
Hallo liebe Judith.
Hallo liebe Lena.
Und hallo liebe Pelvic Queens. Wir freuen uns, dass wir mit einer neuen Folge zurück sein dürfen. Und wir haben uns heute ein cooles Thema ausgesucht, denn es handelt ja um Frauen, die nicht in unserer Altersgruppe sind, sondern ein bisschen nur höher, und zwar um Frauen in den Wechseljahren.
Und die Frage, die einfach ganz, ganz oft kommt, ist: Ich verliere plötzlich Urin, Harn, Wind oder Stuhl. Warum? Warum jetzt? Warum hatte ich das nie und jetzt auf einmal kommt das? Oder sie spüren plötzlich ein Fremdkörpergefühl oder der Weg zum WC ist plötzlich unerreichbar.
Genau. Also das haben schon sehr viele Frauen so beschrieben. Und die Frage ist aber, warum passiert das in den Wechseljahren? Sind es wirklich nur die Hormone? Das schauen wir uns heute auf jeden Fall ein bisschen genauer an. Und ich würde vorschlagen, wir starten gleich einmal so mit den Basics. Die Wechseljahre.
Ich finde ja, zuerst sollten wir noch ein bisschen den Mythos aufbrechen. Inkontinenz oder Organsenkungen sind quasi ein Alterungsprozess und gehören dazu. Und ich finde das auch so schlimm, dass quasi Inkontinenzprodukte, die ja per se wichtig sind, wenn die Frauen an Inkontinenz leiden, dass sie gut versorgt sind, aber sie halt auch damit werben mit, du wirst alt. Also ich habe irgendwie so die Bindenwerbung von meiner Jugend im Kopf, wo so quasi eine Frau irgendwie so ganz beschwert geht und dann niest und dann quasi alles nass ist und dann kommt so eine Bindenfee und sagt so, ja, mach dein Leben leichter und unbeschwert, und sie legt es ein und fliegt fast davon und das ist so quasi im Alter
plötzlich unbesiegbar.
Ja, genau. Und ich finde, das sollten wir mal ganz klar klären. Es gehört nicht zum Altwerden dazu, auch wenn das viele denken.
Aber warum denken das so viele? Ich glaube, die Zahlen sprechen hier auch für sich. Jede dritte Frau erleidet irgendwann einmal Inkontinenz in ihrem Leben und ganz viele davon eben dann in den Wechseljahren oder nach den Wechseljahren. Also es betrifft einfach auch so viele Frauen, dass man deswegen vielleicht annehmen könnte, es ist normal.
Genau, und ganz viele Zuhörerinnen, die wahrscheinlich sich in dieser Lebensphase befinden, kennen sich ja schon aus mit, was für Phasen sind wann. Aber ich würde sagen, wir hüpfen da noch ganz kurz drüber, weil das ja dann für die Geschichte mit den Hormonen schon essentiell ist.
Genau. Und zwar, es gibt ja die Phase vor den Wechseljahren oder vor der Menopause, die Prämenopause. Hier hat man noch die Periode, man ist praktisch oder wäre praktisch noch auch fruchtbar, aber hier schleicht sich sozusagen langsam das Ende ein bisschen ein.
Genau, denn hier fangen ja die ersten Hormonschwankungen an. Das heißt, die Eierstöcke arbeiten noch unregelmäßig, also schon unregelmäßig, nicht noch unregelmäßig, sondern hier kommt schon vielleicht, dass einmal eine Blutung ausbleibt, sie unregelmäßig einfach kommt oder auch Symptome einfach manchmal stärker und manchmal schwächer sind. Und das kann ja auch schon ganz, ganz früh auftreten. Also ich glaube, die Zahlen, die man so findet, sind sehr konservativ gerechnet. Aber ich muss sagen, ich habe ganz viele Frauen in der Praxis, die so Mitte 30 sind, die von sich aus das Gefühl haben, es startet quasi. Und ich finde es immer auch schade, dass es, ich meine, ich weiß noch nicht, wie es uns dann geht, wenn wir in dieser Phase sind, aber für sie ist das irgendwie so, wie so ein schwarzes Loch, das startet. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade. Aber die dann einfach auch beschreiben, dass sie das Gefühl haben, okay, es wird was anders.
Mhm. Genau.
Keine Ahnung, wie sich das anfühlt.
Wie stellst du dir denn deine persönlichen Wechseljahre vor oder deine persönliche Perimenopause, die du gerade so beschrieben hast?
Puh, du fragst mich Sachen. Da ich jetzt schon einen sehr unregelmäßigen Zyklus habe, vielleicht wieder regelmäßiger. aber wir haben ja mal eine Podcast-Folge mit meiner Mama aufgenommen, auch zu dem Thema rund um den Wechsel. Und da sie denn diese ganze Phase ja sehr harmonisch erlebt hat, hoffe ich darauf, dass es bei mir ebenfalls so ist, weil ich denke mal so, alle Sachen, wo die Frauen klagen mit Hitzewallungen, extremes Schwitzen, unregelmäßige Periode, das habe ich ja schon. Also ich schwitze ganz viel. Somit.
Du hast es schon abgehakt sozusagen.
Ja, das ist schon normal, vielleicht verändert sich dann nicht so viel. Und wie gesagt, ich glaube, man kann halt einfach schon mit einem gesunden Lebensstil und aktiven Lebensstil da sehr viel ja auch abfangen.
Ich würde gerne noch was zum Alter sagen, weil ich kann mich erinnern, wir haben ja auch einmal bei einem anderen Podcast dabei sein dürfen, wo wir das eben auch gehört haben, dass man Mitte 30 oder manche sogar schon mit 30 starten. Und ich finde das ganz spannend, wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung auch ist bezüglich Familienplanung bei den Frauen. Weil wenn ich jetzt so nachdenke in meinem Umfeld, mit Mitte 30 starten viele erst, dass sie die ersten Kinder bekommen. Was sich ja auch erst so in den letzten Jahren eigentlich, oder letzten vielen Jahren so entwickelt hat, dass einfach andere Dinge priorisiert werden und dann wird Familie gegründet. Und ich finde das sehr spannend, weil ich habe auch von einer Hebamme mal gehört, dass Hebammen natürlich das auch beobachten und schon feststellen können, dass halt die Geburten oder die Schwangerschaften immer schwieriger werden und die Geburten immer mit mehr Komplikationen passieren, weil die Frauen immer älter werden. Und die Tendenz geht dann dazu, dass sie das auch noch nach hinten verschiebt. Und das finde ich dann ganz spannend, weil man hört, dass da eigentlich bei vielen schon so ein bisschen diese Perimenopause auch startet.
Und dazu noch, ich habe letztens einen Artikel gelesen und ja auch eine Fortbildung zum Thema Fruchtbarkeit gemacht. Und auch da wurde in dem Artikel beschrieben, dass quasi der unerfüllte Kinderwunsch stetig ansteigt. Und ich würde da jetzt so vom Instinkt her mit dir gehen, dass da sicher ein Zusammenhang besteht, einfach mit dem Alter, mit dem Lebensstil, mit dem Stress. Genau. Aber wieder zurück zu den Frauen, die das wahrscheinlich oder viele Frauen schon hinter sich haben, das Thema Kind und Kinderwunsch. Wenn es dann weitergeht, viele sagen ja immer, man ist in der Menopause und die Deklaration, da sind ja auch ganz viele ganz erpicht drauf, dass das auch richtig ausgesprochen wird oder auch die Phasen quasi richtig benannt werden.
Genau. Und wenn wir dann die Menopause uns einmal ein bisschen genauer ansehen, dann ist die Menopause eigentlich nicht wirklich ein Zeitraum, sondern mehr ein Zeitpunkt, nämlich der Punkt der letzten Menstruation. Das heißt, wenn man wirklich das letzte Mal die Blutung hat und das kann oft erst rückwirkend dann festgestellt werden, weil laut Deklaration gibt man sich praktisch 12 Monate Zeit. Da darf dann keine Blutung mehr auftreten, weil wie du vorhin schon beschrieben hast, der Zyklus wird ja dann immer unregelmäßiger. Dann kann es oft doch noch sein, dass man doch noch nach 3 Monaten noch Blutungen hat. Und genau, die Menopause ist dann wirklich, wenn man die letzte Blutung hatte und sie dann auch für 12 Monate nicht gekommen ist. Und das ist so die Zeit, wo sich dann viele Beschwerden deutlicher zeigen oder auch entwickeln.
Genau, weil da kommen jetzt die lieben Hormone plötzlich ins Spiel. Und ich glaube, das wichtigste Hormon, das auch ja für uns Frauen eh sehr bekannt ist, aber auch in dieser Phase einfach eine tragende Rolle spielt, ist das Östrogen. Denn hier passiert der stärkste Abfall. Das kann sich eben schon anbahnen in den Phasen davor, aber dann in diesem Zeitraum, was du gerade beschrieben hast, ist es halt sehr stark. Und ein Östrogen wirkt halt vor allem auf unsere Haut, Schleimhäute, Knochen, Muskeln und Bänder. Und wenn man sich das jetzt schon mal anschaut, auf was das wirkt, dann kann man die Beschwerden jetzt schon sehr gut ableiten, finde ich. Und auch das, wovor ja, glaube ich, auch einfach viele Frauen Angst haben, und das finde ich halt sehr schade, dass immer mit Angst gearbeitet wird, wie Osteoporose, die Haare gehen aus, die Muskel bauen ab. Ja, das stimmt, aber man kann, finde ich, schon was dagegen machen.
Ich meine, es gibt zum Glück auch schon viele Hilfsmittel, muss man sagen, Östrogensalben oder zusätzliche natürliche Mittel, die einfach auf den Hormonhaushalt auch wirken. Aber ich finde das cool, wenn du sagst, ja, dass man sich mal anschaut, auf was wirkt denn das Östrogen. Weil ich finde auch Schleimhäute zum Beispiel ist so ein wichtiges Thema, oder? Wie oft erleben wir es auch in der Praxis, dass Frauen berichten, dass sie zum Beispiel Scheidentrockenheit haben in diesem Lebens Abschnitt oder in dieser Lebensphase, was er dann auch wieder auf die Sexualität wirkt. Und das ist, also dieses Östrogen ist echt so ein bisschen das, ja, Königshormon, Königshormon im weiblichen Körper und hält uns ja im jungen Alter frisch und sorgt dafür, dass wir vital sind, dass unser Gewebe vital ist. Und wenn das abfällt, dann kann das eben ganz, ganz viel verändern. Und ich glaube, das macht dann auch oft mit den Frauen dieses Gefühl so, ich fühle mich nicht mehr so weiblich. Mhm. Das höre ich auch ganz oft. Und das ist eigentlich total schade. Und ja, ich komme schon wieder ab vom Thema. Ich hole so aus.
Genau, vielleicht für unsere Pelvic Queens, die eben sich kurz vor dieser Phase befinden oder auch mittendrin, ist, warum ist denn Östrogen überhaupt so wichtig? Und auch nochmal die Brücke zu schlagen, dass Östrogenrezeptoren auch eben in der Blase sitzen, in der Harnröhre, in der Vagina, im Beckenboden und im umliegenden Bindegewebe. Und deswegen einfach der Zusammenhang zu der Frage, mit der wir in die Podcast-Folge gestartet sind, einfach so eng verknüpft sind. Und das werden wir uns jetzt noch genauer unter die Lupe nehmen. Aber ich würde die Hormone noch abschließen, dass wir auch noch das Progesteron und das Testosteron mit ins Boot nehmen, weil auch das Progesteron fällt ab, was ja in der vorherigen Lebensphase, rund um wo der Zyklus ja sehr regelmäßig ist, vielleicht ein wichtiger Bestandteil ist. Und das Testosteron im Gegenzug zu Östrogen und Progesteron eben viel langsamer abnimmt und deswegen halt oft das Testosteron als sehr stark oder präsent wahrgenommen wird, weil es natürlich langsamer abfällt wie die anderen Hormone.
Mhm. Kennst du dich ja richtig gut aus bei den Hormonen. Hast du das auswendig gelernt?
Ja.
Genau. Und du hast eben schon auch erwähnt, wo diese Östrogenrezeptoren auch sitzen können. Ich finde, das ist eh wieder so gut herleitbar, oder? Das weibliche Königshormon sitzt natürlich so bei diesen weiblichen Geschlechtsorganen oder ja im weiblichen Becken. Und jetzt ist nur die Frage, wenn das Östrogen so stark abnimmt, was können denn da für Symptome dann so auftreten? Konkrete Symptome. Ich habe ja schon die vaginale Trockenheit zum Beispiel auch beschrieben.
Genau. Und eben Scheidentrockenheit. Und ich finde, all das zieht dann ja immer einen Rattenschwanz mit sich, weil nur weil ein Symptom entsteht, bleibt das ja oft nicht dabei, weil Scheidentrockenheit kann dann eben ja zu Schmerzen beim Sex führen, zu einem Brennen, häufigere Blasenentzündungen, weil wenn vielleicht dann das Entleeren schwerfällt oder eben die Schleimhaut viel dünner ist. Und das ist, finde ich, einfach, das ist so eine Spirale. Und das, was man da, finde ich, den Frauen schon sehr gut mitgeben kann, gerade auch bei Scheidentrockenheit oder Schmerzen beim Sex, das sitzen wir ja wieder quasi an der Quelle von der Physiotherapie, weil das ist ganz oft ein Thema, das mitschwingt, wenn Frauen eben mit Inkontinenz kommen. Die Formen können wir oder werden wir uns dann noch ansehen. Aber wenn man dann so in der Anamnese fragt, und ich finde, da ist die Anamnese, also das Befragen der Frauen, was sonst noch so mitschwingt, einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kommen oft erst so die Themen mit, sie fühlen sich unwohl, sie wollen gerade keinen Sex mehr haben mit dem Partner. Das führt vielleicht zu Dysbalancen in der Beziehung. Also da ist so viel mehr als nur Scheidentrockenheit oder nur Inkontinenz.
Und endlich sind wir jetzt bei dem Begriff angekommen, um das sich ja auch diese Folge drehen soll, nämlich die Inkontinenz, im Speziellen die Stressinkontinenz. Und warum kommt jetzt gerade in den Wechseljahren oder in dieser Phase die Stressinkontinenz so häufig vor? Und da haben wir natürlich auch wieder, wie wir schon beschrieben haben, dieses Hormonthema. Aber die Frau hat ja davor schon in ihrem Leben ganz, ganz viele andere Sachen durchgemacht und erlebt.
Genau, vielleicht hat eine Frau eine oder mehrere Schwangerschaften und oder Geburten erlebt. Und was, glaube ich, hier auch total wenig thematisiert ist, aber über das habe ich einmal gesprochen mit meiner Mama und einer Freundin von ihr, dass einfach auch so Fehlgeburten, die auch oft ja erst sehr spät stattgefunden haben, also jetzt nicht so in den ersten paar Wochen, dass auch das ja irgendwie gar nicht so mitnotiert worden ist oder dem keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Genauso wie schwerwiegende Geburtsverletzungen. Und das ist dann den Frauen oft gar nicht so bewusst, was da ihr Gewebe alles geleistet hat, weil auch ja, wenn das nicht zu einer vaginalen Geburt oder zu einem Kaiserschnitt von einem gesunden Baby gekommen ist, hat ja der Körper hier trotzdem einen Teil der Schwangerschaft miterlebt. Mhm. Und auch das ist ja wieder was, was das Gewebe verändert. Also eben Schwangerschaften und Geburten sind eben ein Thema, warum dann oft die Stressinkontinenz auftritt und jahrelange Belastungen. Ich möchte gar nicht wissen, wieso der Beckenboden von meiner Oma, die quasi, ich weiß nicht, wie viele Kinder hatte, plus einen Bauernhof, wie der Beckenboden ausgesehen hat.
Voll. Und weil du jetzt auch so diese Geburtsverletzungen angesprochen hast, kurze Patientenstory zwischendurch. Ich habe jetzt gerade eine neue Patientin, die ist 83, also schon relativ alt. Und sie hat mir erzählt, dass sie eben zwei Geburten durchgemacht hat und bei der ersten Geburt wurde damals ein Schnitt gemacht und sie hat es so bildlich erzählt, dass sie sich noch so gut erinnern kann, dass nur der Assistenzarzt da war, der das noch nie gemacht hat und die Hebamme dann zu ihm gesagt hat, jetzt schneid doch einfach irgendwo so auf die Art. Und die Hebamme hat ihr dann auch danach gesagt, dass sie sich schon darauf einstellen kann, dass sie länger jetzt nicht sitzen kann und dass sie das wahrscheinlich sehr lange spüren wird. Und ich habe sie nämlich gefragt wegen den Geburten und Geburtsverletzungen und sie war so, oh, das ist doch schon so lange her. Und ich habe dann ein bisschen genauer nachgefragt, eben nach dem Geburtsprozess und sie hat mir diese Geschichte erzählt. Und dann hat sie gesagt, aber wissen Sie was, jetzt wo Sie drüber reden, tatsächlich spüre ich das nur immer, wenn ich sitze, dass ich da Schmerzen habe. Und ich glaube, auch in den Wechseljahren sind so alte Narben durch Geburten nicht zu vernachlässigen, denn diese Narben, die sind ja in der Beckenbodenmuskulatur und da kann man sich vielleicht auch gut vorstellen, dass das eben dann auch die ganze Funktionalität der Muskulatur beeinträchtigt, wenn so eine Narbe da bleibt und vielleicht sogar nach all diesen Jahren sogar noch Beschwerden macht.
Genau, und hier schließt sich ja dann auch der Kreis wieder, wenn schon unsere lieben Hormone uns nicht unterstützen, so in Gewebequalität, also wie flexibel ist das Gewebe oder auch die Muskulatur ist vielleicht nicht mehr so gut durchblutet und dann kommt noch eine Narbe dazu, die auch nicht flexibel ist oder nicht gut durchblutet, können da schon viele Punkte entstehen, wo eben Reibung entsteht, also im wahrsten Sinne des Wortes eben, dass sich das in Schmerz äußert, aber dann natürlich auch Richtung Verschlussfunktionen oder Inkontinenz dann einfach Themen auftreten.
Genau, und der Körper hat das vielleicht mit dem guten Östrogen alles nur recht gut wegstecken können, aber wenn sich dann hier hormonell so viel verändert, dann kann es halt wirklich sein, dass diese Systeme dann etwas weniger Reserve besitzen. Und es heißt aber nicht, dass dann plötzlich alles kaputt ist, ja, sondern der Körper kann dann nicht mehr so gut damit umgehen und dann passiert es halt beim Husten, beim Niesen, wenn man die Treppe runterhüpft oder wenn man mal wo springt, dass dann der Urin ein bisschen abgeht.
Genau, und da aber wirklich ein Appell, das sind nicht Binden die Endlösung. Sie sind vielleicht ein Begleiter, aber man kann gegen Inkontinenz sehr wohl was machen und hier wirklich nochmal Lebensqualität herausholen, denn das Leben ist definitiv bei den Wechseljahren dann ja nicht vorbei, sondern das fängt ja dann erst so richtig wieder an.
Vor allem der Beckenboden ist ein Muskel wie jeder andere im Körper und man kann ihn ein Leben lang trainieren und Krafttraining wäre doch für so viele Dinge wichtig in den Wechseljahren. Also ich habe es eh schon mal erzählt, ich habe ja damals meine Bachelorarbeit auch über dieses Thema geschrieben. Und Krafttraining ist so, so wichtig für die Knochengesundheit, für den Kreislauf, für den lieben Beckenboden. Also das wäre so wichtig, dass man vor den Wechseljahren schon mit intensivem Krafttraining startet, aber dann in den Wechseljahren spätestens das richtig regelmäßig durchführt.
Und hier auch noch ein kurzer Auszug, weil auch ja ganz oft die Frage kommt, man nimmt irgendwie zu oder es wird alles schlaff. Und das war auch eben, meine Mama war letztens mit ihren Freundinnen unterwegs und dann hat sie dann eben auch im Nachgang, wie ich gefragt habe, ja und wie war es? Und sie so, ja, aber jetzt würde ich mich einmal fragen, wie ist das? Irgendwie, wir möchten gerne noch mehr machen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ihr macht vielleicht eure Bewegungsroutinen, das ist eh voll super, aber macht doch endlich jetzt mal Krafttraining, passt euren Eiweißbedarf an, weil ich finde die Generation von unseren Eltern oft nur so, man darf ja nicht zu viel Eiweiß essen und auch wenn man kocht, das ist immer sehr kohlenhydratlastig und eher eben noch ein bisschen anders, wie was jetzt die aktuellen Studien und Leitlinien sagen. Und natürlich hat dann meine Mama gesagt, ja, Krafttraining ist jetzt nicht so lustig. Und die haben jetzt eine Mädels-Krafttraining-Gruppe gegründet und sind jetzt
cool. Ja
schon seit 6 Wochen ganz fleißig bei uns im Sportverein.
Und wirklich mit Gewicht und
nur, genau, also mit freien Kurzhanteln, Latzug, Beinbeuger, Strecker und sind da wirklich 12 Mädels. Also mein kleiner Sohn sagt immer, die Mädels kommen trainieren. Also alle rund oder nach dem Wechsel. Und das ist wirklich, ich habe letztens mit ihnen gesprochen, sie haben gesagt, sie merken schon so viel und meine Goli ist da auch dabei und da habe ich natürlich ein bisschen detaillierter nachgefragt und sie hat gesagt, auch rund um das Thema im kleinen Becken, also
ja, im Becken schön umschrieben, keine,
genau, solchen Preis, aber auch hier verändert sich was, ohne dass da bewusst drauf geachtet wird und das finde ich einfach wieder richtig cool. Und dann kommt ja aber auch noch das Thema dazu, dass oft die Frauen, also auch hier ist bei der Sportgruppe von meiner Mama eine dabei, die ständig aufs Klo läuft, weil meine Mama dann gesagt hat, ist das normal? Und ich so, Mama, hör mal in unseren Podcast rein oder lese unsere Vlogs.
Sie kann diese Folge dann gleich weiterleiten.
Genau. Es ist im Wechsel ja nicht nur die Stressinkontinenz, sondern auch ganz oft die Dranginkontinenz, wo ja wirklich auch so quasi die Versorgung in der Therapie ein maßgeblicher Unterschied ist. Wobei ich finde, ganz oft schwierig ist herauszufinden, wo ist die Henne, wo ist das Ei.
Ja, definitiv. Dranginkontinenz für alle, die da vielleicht mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen können. Der typische Satz, den man da hört, ist, ich spür's und muss sofort aufs Klo, sonst erreiche ich das Klo nicht mehr trocken. Und das sind die Frauen, die wirklich sehr, sehr häufig am Tag aufs Klo gehen, die gerne vorsorglich aufs Klo gehen, bevor sie das Haus verlassen, bevor sie einkaufen gehen zum Beispiel. Und die ganz häufig auch schon wissen, wo am Weg überall Toiletten sind, dass, falls es soweit wäre, sie sofort wissen, wo sie hin können. Und das ist wirklich auch im Wechsel ganz, ganz ein häufiges Bild.
Und oft ist dann wirklich so, wenn man dann nachfragt, züchten sich ja die Frauen irgendwie eine überaktive Blase an, weil sie an einer Stressinkontinenz leiden. Also sie sagen mal, wenn ich jetzt aber einkaufen gehe, muss ich was Schweres heben. Und wenn meine Blase dann nicht ganz voll ist, sondern ich entleere sie auch, wenn ich nicht aufs Klo muss, dann kann ich nicht so viel verlieren. Also sie züchten sich das oft an und dann entsteht einfach ganz häufig auch eine Mischinkontinenz, wo eben eine Kombination aus beiden vorhanden ist. Auch das gibt es. Also es ist nicht immer schwarz und weiß zu sehen.
Und da wird es natürlich dann mit der Behandlung, mit der physiotherapeutischen Behandlung schon ein bisschen tricky. Da muss man dann genauer hinsehen und mal schauen, eben wie Judith gesagt hat, also wie du gesagt hast, wo ist die Henne, wo ist das Ei?
Genau. Und es gibt natürlich dann auch noch Unterformen der Inkontinenz, die aber meist jetzt nicht so häufig sind und unsere Uhr tickt eh schon wieder. Was nämlich auch dann noch ganz oft kommt, ist, bedeutet Inkontinenz automatisch ein schwacher Beckenboden, wo ja die Frauen dann einfach auch, was ich total toll finde, auch oft in die Eigenregie von ihrem Therapieplan gehen und dann aber oft der Erfolg ausbleibt, weil sie vielleicht einfach in die falsche Richtung trainieren, weil eben der Beckenboden oft nicht nur zu schwach ist.
Ja, und das predigen wir eh fast in jeder Folge, glaube ich, dass es nicht nur einen zu schwachen Beckenboden gibt, sondern dass er einfach auch zu verspannt sein kann. Ja, und das kann auch im Wechsel sein, dass er einfach zu verspannt ist oder dass er schlecht koordinierbar ist. Das
sehen wir, finde ich, total oft, wenn wir vaginal palpieren, dass auch Frauen, die per se so wenn man sagt, spannt es mal an, da sehr gut sind vom Kraftwert her. Und wenn es dann aber in die Koordination geht, vielleicht mit einer Bewegung oder so, ich lasse dann oft gern, wenn ich nur in Rückenlage palpiere, also aus Taste einmal sagen, okay, sie soll jetzt den Beckenboden irgendwie halten und mit mir sprechen oder dann einmal eine Bewegung mit, nur mit den Armen dazu machen, ist auf einmal, geht das einfach nicht mehr. Also das ist, finde ich, auch, was dann einfach moderne Beckenbodentherapie ausmacht, dass man nicht nur das Anspannen loslassen kann, sondern einfach, dass man auch weiß, wie der Muskel in allen Situationen ansteuerbar ist.
Oder ganz großes Thema, was ich auch ganz oft sehe, ist so die Bauch-Beckenboden-Koordination, wo dann zuerst der Bauch sich stark einzieht und dann kommt irgendwie der Beckenboden noch mit und wird da irgendwie mit aktiviert. Das ist natürlich dann auch nicht der richtige Weg. Aber dafür lohnt es sich einfach mal wirklich genauer hinzusehen und zu schauen, wo habe ich denn persönlich mein Thema und wo sollte ich da vielleicht ansetzen. Genau. Und wir haben da jetzt schon über das Beckenbodentraining gesprochen. Wir haben gesagt, Krafttraining ist total wichtig. Aber es ist natürlich immer der ganze Körper einfach auch zu beachten, auch in dieser Lebensphase der Wechseljahre, weil es kann genauso sein, du hast das eh schon erwähnt, viele Frauen nehmen dann zu und tun sich total schwer mit der Gewichtsabnahme. Übergewicht ist aber leider auch wieder eine Indikation oder kann wieder vermehrt zur Stressinkontinenz führen.
Und ich finde ja auch, was ich auch oft erlebe, ich habe gerade erst letztens wieder eine Frau in der Praxis nochmal abtasten dürfen, die schon eine Pelvi Lift Nutzerin ist, also unser Programm für einen kräftigen Beckenboden, die quasi im ersten Halbjahr sehr gute Erfolge erzielt hat und jetzt irgendwie sagt, eben sie hat jetzt plötzlich sehr stark zugenommen und eben auch Stress in der Familie und. Und sie hat das Gefühl, sie kann den Beckenboden jetzt nicht mehr so ansteuern. Und was wir da, also da werden sicher mehrere Faktoren auch zusammenspielen, aber auch hier war einfach das Thema, dass sie sich so unwohl gefühlt hat mit ihrem Bauch, weil sie vor allem halt am Bauch angelagert hat, was sie ihm zuvor gesagt hat, das war nicht sie, das war nicht ihr typisches Körperbild und sie den Bauch immer so eingezogen hat, dass einfach sie einen extremen Hochstand vom Zwerchfell und von den Schultern hatte und somit einfach auch die Balance zwischen eben den Diaphragmen, also der Kiefer und Zwerchfell, so schlecht war, also die haben einfach nicht locker lassen können, da hat keine Bewegung stattgefunden und somit natürlich der Beckenboden wieder darunter geleidet hat. Also es ist einfach eher, wie du gesagt hast, man muss den Körper einfach immer im System sehen.
Genau. Ja, und die Zeit tickt, deswegen würde ich vorschlagen, zum Abschluss fassen wir diese Mythen noch einmal zusammen. Erstens, nach den Wechseljahren ist Inkontinenz nicht normal, auch wenn es so viele Frauen betrifft. Aber das sind halt viele der Frauen, die vielleicht so diese körperliche Arbeit noch nicht so fokussiert haben bisher.
Dann, was auch ein ganz häufiger Mythos ist, ist, ich trinke einfach weniger, dann verliere ich nicht so viel oder muss nicht so häufig aufs Klo. Bitte, bitte nicht. Auch Verstopfungen sind oft ein Thema und wenig trinken, also wenn man nicht gut hydriert ist, lagert der Körper erst recht wieder ein. Generell, unser Körper braucht Wasser. Wie gesagt, diesen Mythos bitte nicht verfolgen, sondern lieber zur Physiotherapeutin gehen und hier dran arbeiten, dass man die Inkontinenz in den Griff bekommt.
Genau, und der letzte Mythos, der auch mir ganz wichtig ist, ist, je mehr ich den Beckenboden anspanne, desto besser. Nein, wie gesagt, der Beckenboden kann auch zu viel Anspannung erfahren. Er braucht genauso die Entspannung, die ist mindestens so wichtig. Und deswegen ist so ein ausgeglichenes, angeleitetes Training das Allerbeste.
Und ich finde, eine schöne Abschlussbotschaft ist immer, dass der Wechsel, also die Wechseljahre, der zweite Frühling sind und hier nicht der Hormonabfall quasi den Körper was wegnimmt oder was kaputt macht, sondern einfach die Möglichkeit schafft, sich neu zu finden. Und ich finde, das sieht man auch ganz häufig, dass die Frauen dann neue Hobbys machen, wieder aufblühen, vielleicht sind die Kinder aus dem Haus. Und ich finde, das ist einfach das Mindset, mit dem auch ich in meinen persönlichen Wechsel irgendwann reingehen möchte, dass es quasi der zweite Frühling wird.
super Abschlussworte, sehr motivierend. Und damit, finde ich, können wir mit gutem Gewissen diese Folge beenden. Ich glaube, wir haben das Wichtigste gut zusammengefasst,
freuen uns auf Erfahrungsberichte von Frauen, die bereits diese Phase durchgemacht haben oder durchlebt haben.
Genau. Und vielleicht hilft euch dieser Überblick. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag.
Tschüss.
Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein 5-Sterne-Rating und aktiviere die Glocke.
So verpasst du keine Pelvi-Talk-Folge. Wir freuen uns, wenn du uns auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und TikTok folgst und uns entweder dort oder per E-Mail unter office@pelvicwins.com deine heißen Fragen stellst.
Bis bald und nicht vergessen, psst, sprich darüber.